Der Erste, der kam, war ein Mann aus Kent, und er war, wie ein Mann sein soll. Der Zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen, und der Dritte, der war nach mir toll. Und als sie Geld hatten, und als sie nett waren, und ihr Kragen war auch werktags rein, und als sie wussten, was ich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihnen nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter konnte nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht gleich hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur nein. Nein. Jedoch eines Tags, und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch sonntags nicht rein, und als er nicht wusste, was ich bei einer Dame schick, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht, ach, es war das Boot am Ufer losgemacht, und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da musste ich mich doch einfach hinlegen. Ja, da konnte ich doch nicht kalt und herzlos sein.
Wir wollen jetzt den Text von der Marie-Louise Fleisser und den Text über sie verlesen. Der Grund ist der Bertolt Brecht. Ich glaube, der Bertolt Brecht ist als linker revolutionärer Schriftsteller immer noch ein Begriff für uns und unseren Kampf. Und das auch für uns Frauen. Seine musikalischen Stücke zum Beispiel werden nach wie vor von Frauen interpretiert, seine Theaterstücke mit Besetzung von Frauen gespielt. Wir tragen uns mit seinen revolutionären Ideen. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Die ist sein Umgang mit Frauen, die ihm fürs Leben verfallen sind, und zwar bedingungslos. Bedingungslos verfallen ist ihm zum Beispiel Marie-Louise Fleisser, eine frühere Beziehung von ihm, und er eine frühere Beziehung für sie. Er hat es bedingungslos ausgenützt. Das ist nicht nur bei der Fleisser der Fall, sondern bei vielen anderen Frauen auch, so der Helene Weigel, der Ruth Berlau, die ein Buch über ihre Erinnerungen an ihn verfasst hat, wo es klar wird, dass der Brecht Frauen vor allem für seine Zwecke ausgenützt hat. Und das wird auch bei der Schriftstellerin Marie-Louise Fleisser klar. Dazwischen hören wir ein paar Stücke von Brecht, am Eisler und am Weil, interpretiert zum Beispiel von der Lotte Lenya, der Dagmar Krause und anderen.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen, und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich. bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt im Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss? Und da werden sie mich sagen hören, alle, und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla! Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit
aus dem gesammelten Werk von der Marie-Louise Fleisser lese ich Erinnerungen an Brecht, frühe Begegnung, ein Ausschnitt. Rathenau wurde schon bald ermordet, es gärte in Deutschland. Um diese Zeit, im Frühjahr 22, ging ich bei Leon Feuchtwanger in seiner Münchner Wohnung an der Georgenstraße ein und aus, und da hörte ich viel von einem jungen Augsburger, den Feuchtwanger, und nur halb im Spaß seinen Hausdichter nannte. Und das wurde ein sagenhafter Mann, den ich vorderhand nicht zu Gesicht bekam, entweder war er schon gegangen oder ich drang nicht in den Arbeitsraum vor, und Feuchtwanger kam mit intensiven Blicken, die noch ganz woanders waren, nur auf einen Sprung heraus,
weil ihm über der Mitarbeit mit dem Augsburger dort im Zimmer der Schädel rauchte. Ich spürte, da drin ging was Besonderes vor. Der Dichter kam unregelmäßig, spontan. Er hatte in München kein eigenes Zimmer. Er fuhr von Augsburg herüber, wo in der Bleichstraße 2 an einem dunklen Wasser für Träume sein Vaterhaus stand. Oder er kam aus Starnberg, hatte dort über das Wochenende ein winziges Quartier und dichtete am See. Schon drückte Feuchtwanger mir die Balladen des Dichters in die Hand, sie machten mir sehr zu schaffen. Seltsame Dinge erfuhr ich über diesen Brecht, dass er einen Horror vor Schwangerschaften hatte und auf den Zustand der Weiber schimpfte, hatte er sie in den Zustand versetzt, als täten sie es ihm mit Fleiß. Dass er nichts gegen Kinder hatte beileibe, lasst sie wachsen, die kleinen Brechts. Es war gerade so, als ob Feuchtwanger an irgendeinem Menschen auslassen musste, was in ihm rumorte. Denn dieser Brecht rumorte in ihm. Er war auf Anhieb genial, frech wie ein junger Gott und eines Maschinenzeitalters liebstes Kind. Brecht versteifte sich nie auf etwas, hatte er es gemacht. Er war stets zum Ändern bereit, er spürte deutlich, was alles offen war, im Fluss war, viel lieber als das Gewordene war, ihm das Werden. Daran hatte nun Feuchtwanger seine wahre Gärtnerlust und schnitt an ihm herum. Brecht nahm es an oder auch nicht und lockte ihn vielleicht woanders hin. Aber der Ältere hatte noch das Übergewicht. Er hatte ihm aus Starnberg was völlig Glattes dahergebracht, konnte Feuchtwanger klagen, und das passe doch nicht zu einem Brecht. Jetzt rauten sie es mit allen Listen wieder auf, denn bei Brecht müsse es holpern. In seinem Roman Erfolg hat Feuchtwanger einen erschreckenden Einfall. Im jungen Ingenieur Pröckl zeichnet er den damaligen Brecht und lässt den Doppelgänger zu dieser Schlüsselfigur, den umstrittenen Kunstmaler, in einem Irrenhaus leben. Feuchtwanger hatte seine Vorstellung vom Genie geteilt. Aber Brecht war zu widerstandsfähig. Er passte sich an, wo er musste, und verlangte den Brocken für sich, wo es dafür keine Möglichkeit gab, was alles er unter Lebensfähigkeit verstand, sie war das nächstliegende Gebot. Die Uraufführungen kamen auf ihn zu, die sich bisher versagten. Falkenberg wollte in der Augustenstraße Spartacus spielen, das Stück hieß jetzt Trommeln in der Nacht. Das Bayerische Staatstheater nahm das Dickicht der Städte an. Seinen Geniestreich, den Baal, hatte ich in meinen 4 Wänden gelesen, Herzklopfen hatte ich über dem Stück, und als ich die Trommeln leibhaftig auf der Bühne sah, war es um mich geschehen. Stundenlang lief ich nach dem Theater in der regennassen Oktoberluft herum und wusste, von diesem Dichter komme ich nicht los, der hat was für mich, der gräbt mich um, an dem komme ich im Leben nicht vorbei. Er schreibt kindisch, sagte die Frau Hofrat, bei der ich wohnte, kein Mensch schreibt so. Sie pries mir dagegen als den wirklich interessanten Schriftsteller in München, den Bruno Frank, und Brecht schreibe ja ganz primitiv, er schreibe kindisch. Nein, kindlich, sagte ich. Bei Brecht überstürzten sich die Dinge privat. Er musste einen Hausstand gründen und eigentlich wollte er nach Berlin, seine Stadt lag dort. Aber die Berliner Aufführung der Trommeln wurde eine Enttäuschung und die Kritik vom Kerr verzieh er ihm ewig nicht oder doch sehr lang. Sofort fuhr er nach Bayern zurück und stürzte sich in eine wahre Arbeitswut mit Feuchtwanger wieder. Er schrieb am Leben Eduard II., an einem Gösta Berling in Moritatenmanier und gereimt. Das Dickicht schrieb er kurz vor der Aufführung noch einmal um. Das alles durcheinander, mehrgleisig schuftend, wenn's da nicht weiterging, dann dort. Das Ehepaar Brecht hauste in Augsburg unter dem väterlichen Dach, in München wurde die Wohnung nicht gefunden und als sie gefunden war, war sie zu klein. Brecht lief dem Kindsgeschrei davon und dem Matriarchat. Er wusste nicht, wo schreiben. Er kreuzte bei Freunden zum Arbeiten auf. Die Währung rutschte ab, Hitler versammelte die Massen. Dem Feuchtwanger wurden Steine ans Fenster geworfen, antisemitische Schmähworte schrie man ihm hinauf. Brecht hatte Aufführungsverträge, aber endlos fiel die Mark. Inzwischen hatte Brecht von mir was gelesen, was Feuchtwanger es ihm gab, weil Feuchtwanger es ihm gab. Er bestellte mich zu Feuchtwanger hin. Und als er sich die Zeit genommen hatte für mich und ich die herrlichen Jochbogen sah in dem mageren Gesicht und wie seine Augen über die Menschen spazierten, da hatte ich es mir zu stark gewünscht, vor Aufregung brachte ich keine zwei Worte heraus. Ich fürchtete schon, ich hätte mir alles verdorben, aber nichts war verdorben. Dass ich den Bericht gleich als Ausdruck bringe, sagte er mir. Ich sah ihn immer nur am Sprung. Mir schien es, als hinge mein Leben davon ab. Ich schrieb auf den Mann zu, nach meinem damaligen Vermögen. Ich hatte nur Brocken. Brecht hatte Tabula rasa in mir gemacht. Sie müssen kindlich schreiben, sagte er zu mir. Auf die Naivität kommt es an. Schreiben Sie ganz naiv. Lieber machen Sie Fehler, das ist nicht wichtig. Vom Gesellschaftlichen war damals nicht die Rede. Man darf das nicht übersehen, der Brecht, wie wir ihn heute kennen, war noch nicht da. Jetzt sieht man ihn ganz. Damals gab es die Balladen, drei Stücke. Ich war aus einem Kloster gekommen, weltfremd. Brecht redete mit mir über ganz naive Dinge. Ein Holzhackerlied hatte es ihm angetan, und das sang er mir vor, zum Beweis, wie eine Sprache zwingend sein kann, mit wie wenig Mitteln. Mir sehen die lustigen Holzhackergesellen und mir tehen, was wir wollen, und mir tehen, was wir wollen. Und er stand auf und machte einen Schritt wie auf der Bühne, wenn er es mir vorsagte. Wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr, das muss er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer. Und die Kugel rollte langsam in seiner Hand nach vorn. Da sagte er nochmal, und mit einer Kugel schwer, dass ich merkte, worauf es ihm ankam. So einfache Beispiele nannte er mir für eine Sprache, in der das Wesentliche ausgedrückt ist, so dass sich nichts davon wegnahm und nichts hinzufügen lässt. Er hatte es mit dem Volksmund, der kam nicht von ungefähr. Über den winzigen Satz, da kenne ich nix, konnte Brecht ausführlich reden und über die verfeinernde Verwandlung im Menschen, wenn er in seinen Angelegenheiten nichts mehr ausrichtet, weil er eben dann was kennt. Ich empfand es so, als führte er mich zum Ursprung der Sprache hin, dorthin, wo sie entstand. Wie ein Radfahrer schaut er aus, sagte ich, als man mich fragte nach dem jungen Brecht. Und meinte damit den unauffälligen Mann von der Straße, dem man die technischen Dinge in einer Fabrik eher zutraut als die Dichten. Und erst im Sprechen und in der Bewegung kam das Besondere an ihm heraus. Unter Künstlern zeigte sich seine Eleganz. Wie einen gekonnten Strich zog er sparsam eine Gebärde, eine Offenbarung konnte daraus werden. Damals trug er Lederjacken, in denen er mit vogelzarten Knochen beinahe verschwand, und ließ er sich beim Schneider was machen, musste der Kragen hinten abstehen am Hals, was für einen Fehler galt in der Schneiderei, Brecht schaffte das eigens so an. Die Inflation wurde überschnell, das Leben aus Autorenbeträgen wurde unmöglich, bis man Tantiemen bekam, waren sie eine Briefmarke wert. Darüber hinaus war München damals nicht erquicklich. Viele wollten von München fort. Das Staatstheater hatte das Dickicht der Städte aus dem Spielplan gezogen wegen Widerstand im Publikum. Schon mehrmals hatte Brecht sich absetzen wollen nach Berlin, aber sein Dramaturgenvertrag mit den Kammerspielen hielt Brecht über Wasser. Und auch Feuchtwanger nahm in einem Verlag ein Lektorat an, das er von seiner Wohnung aus betrieb. Dann wurde an der Feldherrenhalle geschossen. Das war der Putsch, vielleicht kam Hitler an die Macht. Einen Tag lang war es wirklich gefährlich und ein vorsichtiger Rudolf Bing, der Theatermann, radelte nach Nymphenburg hinaus, dass man ihn nicht in seiner Wohnung fand und trieb sich radelnd eine lange Nacht herum. Er rechnete mit dem Schlimmsten. Feuchtwanger blieb in der Georgenstraße, wohl war ihm dabei nicht. Für diesmal war es vermieden, die Kunst konnte noch atmen. Das Leben Eduards hatte die Kammerspiele erworben, ich durfte in die Generalprobe hinein. Brecht führte die Regie, auf eine unterkühlende Art, sehr fremd, Schauspieler sprachen absichtlich hölzern, marionettenhaft. Sie ließen die Dinge in der Schwebe. Es war sehr ungewohnt, manches herrlich, mit Elementen der Pantomime. Sie gingen auf den Nerv, Brecht probierte was aus. Oft lief er über die kleine Treppe zum Schauspieler hinauf, rasch und jung, unbekümmert, als hätte er es ewig getan. Er sagte alles simpel. Ein anderes Licht, sagte er, 7 Uhr früh. Er war nicht leicht zufrieden mit dem Licht, mit Farben heikel, er wollte sie nicht bunt, er strebte eine Transparenz an. Im Zuschauerraum saßen viele Leute, die waren nicht immer still, und als ein Summen entstand, beinahe ein Stimmengewirr, sagte Brecht nichts als: Den Saal lasse ich räumen, wenn es nicht still wird. Das half augenblicklich, man merkte, der macht ernst damit. Es war sein zweiter Regieversuch, wenn mir recht ist.
Ich war jung, Gottes 16 Jahre, du kamest von Burma herauf, du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so wahr ich hier steh, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Zuerst war es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach 2 Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panschab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir Mehl, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Ich habe es nicht beachtet, warum du du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny. Du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny. Wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny. Warum bist du so rot? Surabaya, Johnny. Mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.
Ich lese jetzt aus dem Buch von der Sissi Tax über Marie-Louise Fleisser, Schreiben, Überleben, ein biografischer Versuch. Der Titel von dem Ausschnitt heißt Die Droge brecht. Marie-Louise Fleisser ist 23 Jahre alt, als sie sich zum ersten Mal im Frühsommer 1924 endlich und allein mit dem 26-jährigen Bertolt Brecht trifft. Der Dichter, Dramatiker Brecht war ihr ein mächtiger Begriff seit dem Frühjahr 1922, wo sie bei Leon Feuchtwanger in seiner Münchner Wohnung aus- und einging und viel von einem jungen Augsburger hörte, den Feuchtwanger und nur halb im Spaß seinen Hausdichter nannte. Erst im März 1924 tut Brecht einen indirekten Schritt auf sie zu. Er lässt sie auffordern zur Generalprobe vom Leben Eduard in die Augustenstraße zu kommen. Aber er ist nach der Probe zu beschäftigt, sie wagt es nicht, sich hinzuzudrängen. Anfang desselben Jahres hat sie heimlich ein Stück zu schreiben begonnen, das sie später die Fußwaschung nennt. Nachdem sie es beendet hat, bringt sie das Stück zu Feuchtwanger, der es liest und an Brecht zum Lesen weitergibt. Brecht bestellt sie zu Feuchtwanger in die Wohnung. Dann der Augenblick. Brecht geschieht ihr. Mit allen Sinnen. Ein tiefer Atem, ob denn nicht hier angehalten werden solle. Denn sie lernt in Bertolt Brecht den Mann mit den vogelzarten Knochen und den herrlichen Jochbögen in dem mageren Gesicht kennen. Was heißt hier kennen? Begehren von jetzt an alle Tage, alle Nächte, der Wunsch nach Nähe, nach seiner Nähe. Sie grenzt sich nicht ab. Das ist ihre Ökonomie der Liebe. Der Mann bestimmt den Abstand, das ist seine, des Dichters Ökonomie der Liebe. Ihm ist zumute nicht nach der einen, er will sie alle, alle und sie auch. Welch ein Unfug, jedem Mädchen einen anderen Namen aufzuhängen, schreibt er. Und sie wollte es nicht wahrhaben, keine Stunde, keine Minute, keine Sekunde ihrer Existenz ab jetzt, die nicht besetzt ist von ihm, die sie ihn nicht besetzen lässt. Kein Widerruf wird mehr möglich sein für sie. Die Fixierung wird sich eher noch verstärken und verselbstständigen. Obwohl sie ihn in den darauffolgenden 5 Jahren selten, meist unter schwierigen Umständen sieht, kann sie sich nicht von ihm lösen. Und nach der endgültigen Trennung 1929, zwar trägt sie die Haut nicht mehr auf seinen Markt, aber die Entzugserscheinungen werden ihre Substanz bis in den Herzensgrund hinein aushöhlen, angreifen, zersetzen. eine traumatisierte Marie-Louise. Geschichten des Lebens oder der Literatur, die von Liebe und Leidenschaft handeln und noch dazu die Struktur der Ungleichzeitigkeit des Begehrens aufweisen, sind pathetische Geschichten. Deshalb kommt eine Darstellung auch nicht ohne Pathos aus. Marie-Louise Fleißers Obsession für Brecht nimmt wirklich, je näher sie seinem harten Kern in einer rauen Schale kommt, eine umso tragischere Gestalt an. Ihre Lebensgeschichte gäbe mannigfaltigen Stoff für eine Tragödie auf der Bühne des Theaters. Das Verhältnis Brecht-Fleißer ist ein Machtverhältnis. Offensichtlich wird das sich identifizieren mit ihm, dem Dompteur, dem Genie, der Potenz, das sich ausrichten nach ihm. Ich schrieb auf den Mann zu, nach meinem damaligen Vermögen. Ich hatte nur Brocken. Das sich orientieren an ihm, sie lernte schreiben an der Art, wie er schrieb. Und ich gab Brecht gegen jedermann recht, am meisten gegen mich selbst.
In such a country and at such a time there should be no melancholy evenings, even high bridges over the river. Between the night and morning, and the long, long winter time as well. All these are dangerous.
Im Alter von 60 Jahren erst schreibt sie ihren noch stark umstrittenen und bald darauf aus dem Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit verschwundenen, heute ein wenig legendär gewordenen ersten Prosatext Avantgarde. Ihre große leidenschaftliche Geschichte mit Bertolt Brecht. Umstritten deshalb, weil ein Großteil der Brecht-Fanatiker Anfang der 60er Jahre in Avantgarde einen Angriff auf ihr Idol sahen. Jetzt ist Zitat aus Avantgarde. Brecht war schon sechs Jahre tot. Ich war allein, ich wollte ihn mir ins Leben zurückrufen und ich habe ihn im Schreiben sehr nahe an mich herangezogen. Es war wie eine Beschwörung. Es ist eine für den frühen Brecht besonders charakteristische Geschichte. Über Brecht wird viel und umfangreicher geschrieben, aber stets mit dem Blick von außen und im Hinblick auf sein späteres Leben oder seine politische Einstellung. Ich wollte einfach den frühen Brecht ins Leben rufen, wirklich ins Leben rufen, so wie er war und wie er sich als junger werdender Dichter benahm, wie er sich als Mensch benahm und wie er war, wie er sich jungen Frauen gegenüber verhielt. Ich wollte das Bezaubernde an ihm festhalten und seine Fehler nicht verschweigen. Ich wollte den ganzen Menschen, so wie er mir gegenwärtig war. Für mich ist er nicht gestorben, sondern gegenwärtig. Ich habe nicht verletzen wollen, indem ich doch nur die ganze Lebendigkeit heraufbeschwor, in den Mängeln auch. Da ich immer verschlossen war, so dass er manches gar nicht gewusst hat, habe ich ihm in der Geschichte die Dinge gesagt, wie man sie einem guten Freund sagt, damit er sie endlich weiß. In einem, beinahe als magisch zu bezeichnendes Ritual, es war wie eine Beschwörung, will sie sich dem noch immer sehr geliebten Brecht nähern. Eine Annäherung an den ganzen Menschen, keine Aufspaltung der Person in deren Einzelteile, keine Idolatrie, keine Fetischisierung. Vergegenwärtigung dessen, was das Bezaubernde an ihm ausmacht und seine Fehler. Fleißes Rekonstruktion ihrer Erinnerung an Brecht, nachspürend dem Allgemeinen im Besonderen, lässt kein retuschiertes Klassikerdenkmal zu. Was Marie-Louise fremd ist an ihm und sie selbst schmerzhaft erfährt, seine Haltung den Menschen gegenüber, sein Verschleiß an Menschen. Es ging zuvor um die Sache. Der Mensch war so wichtig nicht, der Mensch ließ sich ersetzen. Das sagte er ihr dürr ins Gesicht, ganz bewusst stieß er sie ab. Das waren die Fröste der Freiheit. Sie musste lernen zu frieren. Der Mensch lehnt sich nicht an. Der Mensch läuft auch nicht vor einer Aufgabe fort, hat sie ihn einmal berührt. Sein Lebensprinzip, die Lehre vom Menschen als Ware, die austauschbar ist. Gerade gegenüber einer jungen Frau, wie der Fleißer, verhält er sich extrem unnahbar, verächtlich, gepanzert. Ihre Introvertiertheit, ihr Passivsein, im weitesten Sinn ihre Gefügigkeit, bedingen sein männlich unnachgiebiges Gebaren. Seine zynischen Reaktionen, sie, die in der Liebe ein reiner Tor war, lässt sich betören und ruinieren von ihm. Der Mann unterminierte und der Mann faszinierte. Konstitutiv für sie in dieser Zeit, der omnipräsente, real-reale, wie emotional-reale Hunger des Körpers. Sie hungerte sich durch ein paar Jahre, wie nur ein junger Mensch hungern kann. Es geht aufs Herz. Man sieht ihm nichts an. Dieser Hunger, der sich nicht stillte, machte sie für ihn so brauchbar. Der Brecht ihrer Darstellung erscheint als charismatische und auratische Gestalt. Von seiner Magie, von seinem Glanz ist die Rede. Und er war die Sonne. Gebrochen durch die Subjektivität ihrer Wahrnehmung und Sprache wird ein Bild des Mannes Brecht entworfen. In seiner Funktion als Schriftsteller, in seiner Rolle als Geliebter, der ihr demonstrierte. Ein Mann muss weiter. Ein Mann ist nun einmal keine Frau. In seiner Bedeutung ein Desiderat. Ein Bild, das einige der vielen Dimensionen des frühen Brecht vermittelt und einfängt, so wie er eben war und wie er sich als junger werdender Dichter benahm. Gisela von Wysocki definiert die Rolle der Fleißer in Verbindung mit Brecht richtig als Stereotyp der Braut. Und meint, dass dieses, Zitat, jene Projektion der Weiblichkeit ist, der die Fleißer am nächsten steht. Hannah Höch hat 1927 in einem Akt der Enttarnung die Braut mit einem Kinderkopf gemalt. Die Augen am riesig glotzenden Kopf sind in die Höhe gerichtet. Am Arm des Mannes steht die Braut im gerafften Kleid wie eine Schaufensterfigur. Der Mann ist Scharfrichter oder Bräutigam, im Frack und glatt rasiert. Das steht auf einem Sockel. Schwerelos umkreisen wie Seifenblasen süßlich melodramatische Embleme das Paar. Ein Embryo mit einem Apfel fliegt vorüber, tränenvoll blickt ein gefiedertes Auge. Die Träume wie geronnen steigen als Flugobjekte zum Himmel auf. Die Braut schaut ihnen hinterher. Die Braut ist die Frau als Gefährte, Bild der Verfallenheit, Kindheit eingemeißelt. noch zu seinen Lebzeiten, allerdings ohne ihn seit 1929 auch nur einmal gesehen zu haben, 1949, schreibt sie einen kurzen Text. Ich hatte ihn als Norm angenommen. Dabei waren unsere Naturen verschieden. Was ihm nutzt, tut mir wahrscheinlich weh. 35 Jahre nach dem Bruch schreibt Fleißer im Gestus der Versöhnung von der Vernunft der Überlebthabenden geleitet. Er, Brecht, hat mir den Rahmen der Geschichte gesprengt. Ich habe dafür auch was bekommen. So die Erkenntnis in der eigenen Geschichte. Der Preis war hoch. In einem Interview zum 70. Geburtstag sagt sie, Brecht hat etwas in mir zerstört. Am Anfang des Stücks, das Fleißer herzklopfend in ihrem Zimmer in München verschlungen hat, im Choral vom großen Baal, heißt es, und wenn Baal nur Leichen um sich sah, war die Wohllust doppelt groß. Man hat Platz, sagt Baal, es sind nicht viele da. Man hat Platz, sagt Baal, in dieses Weibes Schoß. Gibt ein Weib, sagt Baal, euch alles her, lasst es fahren, denn sie hat nicht mehr. Eine Anziehungskraft, einen Sog, übten diese Männer auf sie aus, sie ist Marie-Louise Fleißer. Attrahiert vom Fremden, Abstoßenden, Entgegengesetzten, dem animalisch-sexuellen der Männer, erhoffte sie sich das von ihnen, was sie sich wünschte, die andere Wirklichkeit. Etwas Merkwürdiges geschah. Das ist das Zitat. Da man einen Mann nicht gerade suchen kann, muss man ihn schon finden, und da sie bald einen fand, gab sie die Freiheit bald wieder auf. Es war derselbe Sog noch immer, und aus dem nämlichen Grund eine Wirklichkeit musste sie haben. Es litt sie nicht mehr ohne den Menschen. Nur konnte sie mit der Wahl niemals vorsichtig sein und batete es hinterher aus. Eine Einsicht, die ihr nichts nützt, die Wiederholung nicht verhindert, sie fast beschwört.
On the bed of the Moldau, the stones are churning, the days of the rulers are ending fast. The great won't stay great, the order is turning, the night is 12 hours. The day comes at last, the day comes at last. The times are now changing, the darkness receding, the plans of the mighty must finally fail. They're strutting like cocks with severed necks bleeding. The times are now changing. Force cannot prevail. Force cannot prevail. On the bed of the Moldau, churning, the days of our rulers are ending fast. The great don't stay great, the order is turning. The night is 12 hours, the day comes at last, the day comes at last.
Thank you.